Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst bei der Pudel und der Kern. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Ich freue mich, dass ich heute mal wieder in Reit im Winkel bin, dass wir hier im Haus der Weisheit aufnehmen. Es ist ein Tag surreal schön. Draußen so ein bisschen der Dunst über den Gipfeln der umliegenden Berge. Wenn ihr jetzt mal genau hinhört, hört ihr vielleicht die Kuhglocken, denn der Bauer, der hier nebenan auch noch einen Stall hat, hat das Jungvieh rausgetrieben, direkt auf die Weide, direkt neben uns. Also wunderschön hier. Unser heutiges Thema, auf das bin ich gekommen, in einer beruflichen Situation. Vor 2-3 Wochen hatte ich einen Workshop und habe dann im Anschluss einer Kollegin das Kompliment gemacht, dass ich finde, dass sie einen ganz tollen Vortrag gehalten hat und einfach damit einen echt wertvollen Beitrag zu diesem Workshop geleistet hat. Und sie hat mir geantwortet, dass ihr Imposter-Syndrom sie an meiner Aussage zweifeln lässt, dass sie dieses Lob einfach nicht so richtig annehmen kann, weil sie eben dieses Imposter-Syndrom hat. Ich habe davon natürlich schon gehört und es wird ja auch übersetzt mit Hochstapler-Syndrom oder Hochstapler-Empfinden. Ich habe mich damit ehrlich gesagt bisher noch nicht so beschäftigt, aber ich fand es dann eben abgefahren, dass ausgerechnet eine so kompetente Kollegin, scheinbar, ich weiß nicht, vielleicht war es auch nur ein Gag von ihr, auf jeden Fall fand ich es abgefahren, dass so jemand eben, der so kompetent rüberkam, offensichtlich so ein bisschen die Befürchtung hat, dass trotz dieser objektiven Erfolge, dass sie das Gefühl hat, dass sie diese Leistung oder dieses Lob in dem Fall nicht verdient hat und ihre äußeren Erfolge eher so Glück oder Zufall zuschreiben als wirklich einer eigenen Leistung. Also die nähere Beschäftigung damit hat mir dann eigentlich auch gezeigt, dass die Psychologie sich mehr oder weniger einig ist, dass das kein, also das heißt zwar Syndrom, was so auf ein Krankheitsbild hindeutet, aber dass es eigentlich jetzt nicht eine klassische Krankheit ist, sondern dass es eher ein Empfinden ist. Also sprich, es gibt um so Gefühle, die eben auch sehr viele Menschen kennen. Die Angst, alles wird als Bluff enttarnt. Und ich habe mich gefragt, wo das herkommt und wie man damit umgehen soll. Das noch ein letztes Wort zur Einleitung, dass es auch so weit verbreitet ist. Denn so eine ganz aktuelle Studie, so eine Metastudie, die psychologische Untersuchungen dazu ausgewertet hat, zeigt, dass 62% der Menschen von sich sagen, dass sie dieses Hochstapler-Empfinden, diese Angst als Hochstapler entlarvt zu werden, irgendwie kennen. Und das finde ich schon abgefahren. Und deswegen steige ich mal mit der Frage ein an dich. Siehst du das als einen natürlichen Selbstzweifel oder siehst du das eher als etwas, wo diejenigen, die das empfinden, vielleicht noch nicht ausreichend Selbstwert entwickelt haben, um solche Erfolge akzeptieren zu können oder auch so ein Lob akzeptieren zu können?
Nun gut, ich kannte diesen Begriff gar nicht und ich kannte auch das Phänomen gar nicht. Es erinnerte mich im ersten Moment an einen Ausspruch eines griechischen Philosophen, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, der sagte, also was mir misslingt, das schreibe den eigenen Fehlern zu, was mir aber gelingt, das schreibe den Göttern zu. Aber das hat eher den gesunden, guten Bereich der Demut und Bescheidenheit. Aber Imposter geht ja darüber hinaus. Man fühlt sich schuldig, man fühlt sich als Hochstapler. Das ist also nochmal 2-3 Schritte weiter. Und das ist vielleicht nicht krankhaft im Sinne des Krankheitskatalogs der Weltgesundheitsorganisation. Aber es ist ein psychisches Defizit, das offensichtlich ja auch Studien anregt, also das ein Problem darstellt. Ich denke, dass im ersten Moment, das hatte dann mit einem mangelnden Selbstwertgefühl zu tun, mit vielleicht Minderwertigkeitskomplexen, mit einem ganz gesteigerten Maße, dass man eigentlich sich selbst gar nicht zutraut, dass man der Urheber von so einem Erfolg ist. Und dieses schwache Selbstwertgefühl, das ist bei jedem Menschen, finde ich, eher Stärke oder Schwäche ausgebildet. Da leiden viele drunter.
Also es ist erstmal, kann man sagen, es sind vielleicht etwas überbetonte Selbstzweifel.
Ja.
Das denke ich auch, die jeder irgendwie kennt. Also selbst die selbstbewusstesten Typen, die ich kenne, haben manchmal einen Moment der Schwäche. Ne? Und da fragt man sich dann eben so, ich will mir noch so ein bisschen konkretisieren, da hat man dann so diese Vorstellung, was ich kann, können ja alle anderen sowieso auch. Oder das war ja nur Zufall und jemand hat einen Fehler gemacht. gemacht, nur deshalb habe ich Erfolg. Hoffentlich merken die anderen nicht, dass ich gar nichts kann und nur alles vorschwindle. Ich verstelle mich die ganze Zeit oder ich habe das nicht verdient, was mir da jetzt zugeschrieben wird an Erfolgen. Das sind so Aussprüche oder Gefühle, die dann da manchmal hochkommen. Also das sind zumindest so die Aussagen, mit denen sich Menschen mit Imposter-Syndrom oder Imposter-Empfinden, Imposter-Selbstkonzept ist ein anderer Begriff dafür, sehr stark identifizieren können. Und da klingt für mich auch schon wieder ein bisschen mehr eben was Strukturelles als reiner Selbstzweifel durch eben genau dieses, ja, wahrscheinlich sind es auch Glaubenssätze aus der Kindheit, wo man das Gefühl hatte, ich genüge nicht oder so wie ich es kann, kann es jeder und das reicht nicht aus.
Ja, das würde ich ja immer als erstes als mögliche Ursache bezeichnen, dass man in der frühesten Kindheit, und das haben viele so erlebt, so wie man ist, nicht angenommen worden ist oder von einem Dinge verlangt worden sind, die man nicht kann. Die Eltern haben einem vorgeworfen, das kannst du noch, und sie haben einen klein gemacht, das kannst du sowieso nicht und das wirst du auch nicht können, du hast da kein Talent zu. Und diesen hat man verinnerlicht und übernommen, weil man eben die Eltern liebt und automatisch übernimmt man dann deren Vorstellungen und spaltet dann diesen Bereich ab und dann kann daraus, muss nicht unbedingt später einerseits ein großer Ehrgeiz entstehen, eine große Sehnsucht nach Anerkennung durch andere und ein Perfektionismus kann daraus entstehen. Es kann aber auch im Extremfall daraus entstehen, dass man die Dinge, die da geschehen, die gut geschehen, man sich gar nicht zuschreibt, weil man diesen Teil, den produktiven oder guten, ja schon damals von den Eltern, in dem durch die Übernahme der Herabsetzung ausgelagert hat.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es, also jetzt, klar, es kann im Kontext mit Eltern passieren, aber ich denke, es gibt ja auch gerade in Kindheit und Jugend so Situationen, ja, wenn man eben sich entwickelt, wo man halt festgestellt hat, ja, das kann ich nicht. Also sagen wir, man hat in der Schule in bestimmten Situationen beim Referat, in Prüfungen und so erlebt, das, was ich getan habe, das reicht jetzt nicht, gibt eben deswegen eine 4, 5, 6 oder man ist in der falschen Schublade beim Lehrer gelandet und hat darüber verinnerlicht in früherer Kindheit oder Jugend, dass es eben auch Misserfolge passieren können, dass man sich vielleicht als nicht so kompetent empfindet und dann aber wiederum später nach einem gewissen Entwicklungsschub hat man möglicherweise, bringt man das nicht damit übereinander, dass man jetzt plötzlich im Beruf Erfolg hat. Vielleicht ja auch, weil man jetzt in einem Umfeld gelandet ist, wo man seine Talente besser ausspielen kann, wo es einfach weniger auf auswendig lernen und Fleiß und so ankommt, sondern auch mal, wo man durch seine Talente einfach erfolgreich ist plötzlich.
Ja, richtig. Es ist häufig, denke ich, die Ursache im Elternhaus zu suchen, aber die kann natürlich auch später in der Sozialisation, in der Schule, mit den Schulkameraden oder auf der Arbeit oder auf der Lehrstelle kann so etwas entstehen. In Situationen, die traumatisch erlebt werden, wo einem gesagt wird, nee, das kannst du nicht oder du bist gescheitert oder das hast du schlecht gemacht und man übernimmt es und es setzt sich fest, so dass man dieses Urteil, das darin steckt, du hast die Begabung nicht dazu oder du kannst das nicht, als richtigen Glaubenssatz aufformt, den man sich selbst gar nicht widerlegen kann. Also man widerlegt sich den nicht. Und man könnte ja sagen, ich mache es jetzt mal da, ich kann es ja doch. Und viele machen das so und so, und sie werden, und da wächst das Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, die setzen sich darüber hinweg. Aber es sind eben auch Fälle, Imposter ist, der setzt sich nicht darüber hinweg. Der bleibt so, der kann das gar nicht glauben, dass es sein Werk ist. Und das ist eine starke Verfestigung dieses Satzes, ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht oder ich bin nicht gut genug dazu, ich habe nicht genug Talent dafür.
Also ich finde, das ist auch der Unterschied zwischen eben einem gesunden Selbstzweifel oder Demut und dann aber eben diesem destruktiven, ja, die destruktive Selbstverleugnung der eigenen Kompetenzen.
Es ist ein Fehlgehen. Erkenne dich selbst. Das hat verschiedene Dinge. Man sollte insbesondere seine Schwächen und Fehler erkennen. Aber es kann auch umgekehrt so sein, dass man seine Qualitäten gar nicht richtig wahrnimmt. Auf jeden Fall geht da was schief. Man hat eine falsche Selbsteinschätzung. Man hat ein falsches Bild von sich. Und das ist meistens so, weil einem die Augen verstellt werden durch eben solche verinnerlichten von außen oder durch Erlebnisse verinnerlichten Sätze, die häufig damit zu tun ist, man ist minderwertig. Da hat sich irgendein Minderwertigkeitsgefühl so festgesetzt, ja, dass man gar nicht dran glaubt, dass man es widerlegen kann, dass es gar nicht stimmen könnte.
Hat da dann jemand vielleicht, ich glaube, das Zitat ist von Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß, falsch verstanden?
Genau, also das ist ja ironisch ausgesprochen und hat einen ganz anderen Bereich. Soll also sagen, bleib ständig neugierig und geh nicht von absoluten Wahrheiten, nimm nichts als absolut an, sei und gewisse Selbstzweifel sind immer gegeben, auch an deiner eigenen Meinung. Das hat einen sehr positiven, produktiven Effekt. Man bleibt immer offen für eine Änderung, für eine Verbesserung, für ein tieferes Denken des eigenen. Und das soll also Anregung sein, tiefer die Sachen sich anzuschauen, sich nicht mit allzu früh mit Selbstverständlichkeiten abzugeben. Aber wie wir im Poster wird das alles so krankhaft und übertrieben. Und so hat Sokrates das ganz bestimmt nicht gemeint. Weil Sokrates ist ja auch festzustellen, der hatte ganz feste Prinzipien, die hat er zwar nie so ausgesprochen, nach denen hat er aber gelebt. Die sokratischen Schulen bewunderten an ihm, er blieb sich immer gleich in guten wie in schlechten Zeiten. Was blieb da gleich? Ja, seine Haltungen, sein innerer Wertekatalog. Er blieb immer authentisch und das heißt also, er hat sehr wohl gesehen, wer er ist, woran er glaubt, was er für gut und was er für schlecht hält und hat danach sein Leben ausgerichtet. Aber als Philosoph hat er gesagt, wenn du mich jetzt fragst, ist jetzt mein Wert, ist der jetzt für alle gültig oder ist der überhaupt gültig oder immer, dann habe ich dann, also eine Letztbegründung dafür finde ich auch nicht. Da sollten wir drüber diskutieren. Deshalb hat er von morgens bis abends eben diskutiert, um noch tiefer die Phänomene zu entblößen. Aber tatsächlich im praktischen Leben hat er sehr wohl eine Richtung, eine Orientierung gehabt und sehr wohl feste Glaubenssätze, an die er sich auch gehalten hat. Aber philosophisch hat er sie alle auch ständig hinterfragt und war bereit dazu. Und das ist das Produktive und Gute daran. Beim Poster ist das was ganz anderes. Der hält an einem falschen Glauben, eine falsche Selbsteinschätzung fest. Hier ist der gesunde Selbstzweifel ja zu einer psychologisch problematischen Minderwertigkeitsgefühl, dass man sich gar nichts zuschreibt und die Zusammenhänge gar nicht richtig erkennt, dass das mein Werk ist und dass man sich daran erfreut und dass man sich damit identifiziert. Das ist durch einen Gedanken, den man hat, durch einen tief sitzenden Glaubenssatz, der häufig auch unbewusst ist, verhindert er das. Nein, ich schaffe das, ich bin gar nicht gut genug. Das hat mein Vater, meine Mutter oder mein Lehrer immer wieder gesagt und ich glaube es auch, das macht man sich, sagt man sich nicht bewusst, aber im Unbewussten.
Oder eben, man hat jetzt da mal einen Glückstreffer gelandet, das war vielleicht tatsächlich gut, der Vortrag, aber dadurch steigt dann ja im Empfinden des gefühlten Hochstaplers ja noch mehr der Druck auf ihn, beim nächsten Mal noch besser oder zumindest wieder genauso gut abzuliefern. Und genau das glaubt man ja, das nicht zu können. Das betrifft aber eben nun mal 62% oder selbst wenn es nur jeden zweiten betrifft, das ist ein offensichtlich sehr weit verbreitetes Phänomen. Insofern finde ich es jetzt nochmal spannend, darüber zu sprechen, wenn ich dann zu dieser Gruppe gehöre, die latent Hochstaplergefühle in Erfolgssituationen empfinden oder grundsätzlich vielleicht auch ihr Leben durchzogen ist von solchen Gedanken. Wie reagiere ich denn dann auf, wenn sowas wieder hochpoppt, wenn so dieser alte August, fliegt dieser Bluff auf, bei mir aufpoppt?
Also man sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen, weil dieses kein angenehmes Gefühl ist. Es löst ja Stress und Druck aus. Ich muss dem genügen. Also man glaubt nicht das, was man geleistet hat, aber andererseits sagt man dann nicht, ja gut, dann lasse ich es sein, sondern im Gegenteil, man erhöht den Druck auf sich. Man geht in den Perfektionismus, man erlebt Stress, man erlebt unglaublichen Druck. Ich schaffe das nicht, aber ich muss es doch schaffen. Das erstmal ein sehr belastendes Element. Ja, und was dabei hilft, sind eben Selbsterhellungen, Gespräche mit guten Freunden öffnen für deren Fremdwahrnehmung. Die Selbstwahrnehmung stimmt ja nicht. Zweifel an der Selbstwahrnehmung, also man muss sich erstmal sagen, ich habe da ein Problem und ja, da muss man erstmal drauf kommen. Gute Freunde sollten einen darauf hinweisen. Auch das Tag, die Selbstreflexion sollte sehr ehrlich betrieben werden. Man sollte sich da auf die Schliche kommen, dass man da ein Problem hat, aufgrund eines Glaubenssatzes, den man irgendwann mal verinnerlicht hat.
Genau, also ich muss feststellen, ich bin davon offensichtlich betroffen, ja, oder richtig. Das ist mehr als gesunder Selbstzweifel. Und dann, wenn wir jetzt so nach der Systematik von Buddha vorgehen würden, richtig, wir haben also das Problem erkannt, dann geht es darum, erstmal im ersten Schritt die Ursache zu erforschen.
Richtig, genau.
Wie kann mir das gelingen? Die Ursache ist, wir waren jetzt so auf der Spur von Glaubenssätzen, die vielleicht aus der Kindheit rühren, aber es könnten ja auch grundsätzlich vielleicht so eine Art Kompetenz, Minderwertigkeitsgefühle sein.
Ja, richtig, ja, Minderwertigkeitsgefühle, mangelndes Selbstwertgefühl. Ich sage nicht ja zu mir, so wie ich bin, nehme mich nicht an, sondern mache mich kleiner, als ich bin. Und woher kommt das? Wann habe ich das zum ersten Mal verinnerlicht? Wodurch ist das in mein Bewusstsein gekommen? Da muss man dann in die Vergangenheit gucken und entweder die Erfahrungen, die traumatisch verarbeiteten oder traumatisch erlebten Situationen aufspüren oder eben menschliche, zwischenmenschliche Verhältnisse zum Vater, zur Mutter. Hat er mich anerkannt? Hat er mich eher klein gemacht oder klein gehalten? Und was ist dadurch passiert? Und das nachzuvollziehen, bis zu dem Phänomen, mit dem man sich eben beschäftigt, das ein Problem ist. Genau. Und du hast gesagt, Bruder, erster Schritt, ich habe da ein Problem. Zweite, was ist die Ursache? Und habe ich die Ursache einmal erkannt, kann ich dagegen arbeiten. Meditation etwa, dagegen denken, einfach anders denken, den Satz umdrehen. Ich glaube, der Glaubenssatz, der sich da verinnerlicht hat, ich bin nicht gut genug. Also setze ich dem Kind, doch, ich bin gut genug. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich kann auch was leisten, sich klar machen, was man bisher geleistet hat und dass man durchaus ein Mensch ist wie jeder andere, der eben seine Qualitäten hat, vielleicht auch seine Schwächen hat, aber der durchaus etwas leisten kann.
Ich glaube, es geht auch sehr stark darum, jetzt mal für sich diese Erfolge auch ein bisschen zu zelebrieren und nicht nur so eben einfach nur so hinzunehmen oder halt als Zufall abzuhaken, sondern zu schauen, in welchen 3 bis 5 Situationen am heutigen oder gestrigen Tag, die kann ich mir und meinem Leistungsvermögen zuschreiben. Sei es beruflich, sei es, wie schaut es bei mir zu Hause aus, wo wirke ich vielleicht auch positiv auf eine Gruppe? Das sind ja alles Themen, die man so als mit dem falschen Mindset als gegeben hinnimmt, aber jeder wirkt ja jeden Tag positiv in seiner Umgebung.
Also ich würde mich, wenn ich so etwas hätte würde das erkennen, würde ich mich morgens und abends 5 Minuten hinsetzen und mir immer die Erfolge vor Augen führen, die tatsächlich da sind und mir sie zuschreiben. Und ich würde sagen, nein, es ist nicht so, wie ich glaube, dass das Zufall ist, sondern es ist mein Werk. Und das würde ich über eine gewisse Zeit machen. Also dagegen denken, Meditation ist gegen einen alten Glaubenssatz denken und dann verändert er sich.
Ja. Ein zweiter Punkt, wo ich mal reinschauen würde, wenn ich nach diesen Ursachen forsche, ob ich vielleicht in einem Umfeld unterwegs bin, wo besonderer Leistungsdruck herrscht und vielleicht ja auch ein übersteigerter Leistungsdruck. Also ich bin auf den Punkt gekommen, als ich gelesen habe, dass das Imposter-Syndrom abgefahrenerweise besonders bei Ärzten, also Medizinern, weit verbreitet ist. Und das finde ich das Abgefahrene, weil es ja eine besonders kompetente Gruppe von Leuten, die enorm leistungsbereit sind, die schon Wahnsinnsnoten mitgebracht haben, um überhaupt zu diesem Studium zu kommen, dann dieses Studium überstanden haben, dann in einem hochkompetitiven und unter Leistungsdruck, weil es geht eben tatsächlich um Leben und Tod in diesem Arbeitsumfeld. Und trotzdem zweifeln sie an ihrer Leistungsfähigkeit. Und das ist für mich so ein Indiz dafür, dass der Leistungsdruck an sich, der dann natürlich auch zugenommen hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass das vielleicht auch ein Faktor ist, warum dieses Gefühl so flächendeckend um sich greift.
Das ist ja kein Zufall. Ich glaube auch, dass man dieses Imposter-Syndrom häufig auch bei erfolgreichen Menschen, gerade erfolgreichen Menschen festgestellt hat. Das wundert nicht, denn sie sind erfolgreich geworden dadurch, dass sie angetrieben worden sind von dem Gefühl eines Defizits oder nicht zu genügen oder auf der Suche nach Anerkennung, die man im Elternhaus vom Vater oder Mutter nicht bekommen hatte. Und dadurch entsteht so ein besonders gut zu sein, ne? Und bei allen hervorzustechen und Anerkennung von allen Seiten zu bekommen. Man braucht das. Und angetrieben davon kann man sehr erfolgreich sein. Gleichzeitig aber, wenn man nicht an der Ursache arbeitet, bleibt der Minderwertigkeitskomplex erhalten. Und dann kann es eben dazu kommen, wenn der sehr, sehr stark ist oder das mangelnde Selbstwertgefühl, dass man selbst, wenn man Enormes geleistet hat, man dennoch denkt, man sei nicht gut genug und die Erfolge, die seien zufällig, seien mir nicht zuzuschreiben. Also es hat dieselbe Wurzel, sowohl der Erfolg, weil durch Ehrgeiz, durch mangelndes Selbstwertgefühl. Die gleiche Ursache wie dieses Imposter-Syndrom. Wenn da ursächliche Zusammenhänge sind, so wie ich sie versucht habe darzustellen, das kann ja auch noch andere Ursachen haben. Das ist wahrscheinlich auch ein komplexeres Phänomen. Es muss nicht nur immer auf ein mangelndes Urvertrauen, das in einen nicht gepflanzt worden sind, darauf zurückzuführen. Ich denke aber, häufig ist das der Fall.
Ich habe mich auch gefragt, ob die Stoiker nicht auch sehr gute Werkzeuge bieten. Eben, also wenn ich so eine innere Burg habe, die Stoiker anstreben, kann mir das doch eigentlich fast schon nicht mehr passieren, weil man eben sagt, ja, ich bin mir selbst genug und wenn jetzt dann vielleicht im Außen, wenn ich da nicht zu meiner Zufriedenheit abliefere, dann habe ich ja immer noch diese innere Burg. Wenn dieses Projekt vermeintlich gescheitert ist, dann ziehe ich mich eben zurück und mir ist ja klar, meine Erfolge liegen nicht im Außen, sie liegen im Innen.
Ja, aber das ist ja der Fall, wo ich im Außen nicht erfolgreich bin. Das Problem des Imposters ist ja, er ist erfolgreich und schreibt es sich nicht zu. Nein, aber ich denke, die Stoiker, wie alle guten praktischen Philosophien der Antike, haben damit kein Problem, weil sie alle darauf beruhen und als Ziel vorgeben, dass man mit sich im Reinen ist, dass man in Übereinstimmung mit sich ist, dass man sich selbst gut erkannt hat, sich selbst liebt, und dann sind das Menschen, die auch ein starkes Selbstvertrauen haben und Selbstwertgefühl haben, in sich ruhen, und dann ist das Äußere ohnehin nicht so stark. Also das passiert einem solchen Menschen, der wirklich in sich stimmig geworden ist, passiert das nicht. Denn hier klafft die Selbstwahrnehmung mit der Wahrheit ganz extrem auseinander. Das ist beim Imposter-Syndrom so. Und da sprachen alle praktischen Philosophien, Weisheitslehren dagegen. Das darf nicht passieren. Da breche ich innerlich auseinander. Das ist nicht das Ziel.
Und welche Werkzeuge der Stoiker oder des Stoizismus würdest du dann jemandem mit Imposter-Syndrom oder Imposter-Empfinden empfehlen?
Ja, die Selbstschau, die aufrichtige Schau, wer bin ich, welche Fähigkeiten haben, welche Schwächen habe ich, Selbstliebe. Ich bin wie jeder Mensch gleich. Es gibt keine besseren Menschen oder schlechteren Menschen. Oder wir sind alle gleich. Wir haben unsere Fähigkeiten und unsere Zweifel. Wie alle Philosophen der Antike, sie lebten mit Freunden, die gleichgesinnt waren. Sie lebten in philosophischen Schulen. Das heißt, der Austausch mit anderen, die Korrektur des Selbstbildes durch die Wahrnehmung der anderen, war sehr wichtig. Also sich selbst auf die Schliche zu kommen, erkenne dich selbst, hat viel damit zu tun, dass man auch in den Dialog geht mit anderen Gleichgesinnten und sich dabei erforscht. Das wäre also auch wichtig, dass man da mit Freunden darüber, ganz offen darüber spricht. Habt ihr das Gefühl, und die Freunde sagen einem, dass das stimmt aber gar nicht so. Und dann gibt einem das, wenn das gute Freunde sind, gibt einem das zu denken. Und wir schwenken dann ein, oder wir können den falschen Glaubenssatz durch einen richtigen ersetzen, oder im Laufe der Zeit jedenfalls, wenn man mit daran arbeitet und dann tatsächlich sagt, ich glaube, der Freund sieht mich besser als ich mich selbst.
Ich denke auch, dass das Thema Relativierung oder Abstand zwischen sich und diese Gefühle zu bringen ein wichtiger Schritt ist. Also beispielsweise, ich habe jetzt hier eine Präsentation gehalten, werde auch gelobt dafür und denke aber wieder, ja, das habe ich auf den letzten Drücker gerade nochmal so hingekriegt. Zum Glück ist niemandem aufgefallen, dass ich gar nicht so richtig Ahnung davon hatte. Das zu erkennen und dann eben einen Schritt zurückzugehen in dieser Situation und es nochmal zu relativieren und zu sagen, nee, da hast du wirklich, egal wie viel Zeit da jetzt reingeflossen ist, da hast du was Gutes geleistet, da hast du einen Unterschied gemacht. Das ist doch auch ein wichtiger Punkt auf dem Weg dahin.
Das ist fast das Wesen der praktischen Philosophie, ist, zu sich selbst in Distanz treten zu können, also in die Vogelperspektive zu gehen und sich aus dem Alltag herauszuziehen und mal stille Stunden für sich zu finden und sich dann versuchen, objektiv zu betrachten, wie ein Außenstehender sich zu betrachten. Das ist immer notwendig, die Sammlung, die Stille, der Rückzug, das Hamsterrad anhalten, oder ich habe ein Buch vom Glück des Wanderns geschrieben. Und das Tolle beim Wandern, man wandert weg von sich, von diesem Alltag weg. Und dann, wenn man lange gewandert ist, dann hat man die Gelegenheit, auf sich drauf zu schauen. Und aus der Distanz kommt man sich auf die Schliche. Man sieht sich dann objektiver und kann dann diese Defizite aufarbeiten. Oder man kann dann merken, ja, man hat da irgendwie ganz falsche Vorstellungen. Man hat da irgendwie einen Glaubenssatz irgendwann mal verinnerlicht, der mir diese Probleme macht. Distanz ist ganz wichtig bei der Persönlichkeitsentwicklung, bei der Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, bei dem Weg hin zum gelingenden Leben ist, dass man immer wieder zu sich in Distanz dringt, immer wieder eine Neubewertung vornimmt, immer wieder sein Wertesystem überprüft, seine Haltungen überprüft und sein faktisches Leben, sein Denken, sein Sprechen und sein Verhalten auch mal kritisch beäugt und schaut, tut mir das alles gut oder nicht? Und dann würde man darauf kommen, ja, ich habe da eine komische Vorstellung und das macht mir auch viel Probleme, das macht Druck, das macht Stress, davon muss ich loskommen, da ist ein Problem.
Ich finde, da passt der Spruch von Viktor Frankl hervorragend dazu, der sagt, man muss sich auch von sich selbst nicht alles gefallen lassen. Und genau darum geht's, dass man merkt, also ich habe da offensichtlich etwas Destruktives in mir drin, aber das lasse ich mir jetzt nicht weiter gefallen, sondern dagegen denke ich ab jetzt eben an, oder? Dagegen gehe ich vor.
Ja, das ist eigentlich der erste Schritt in diesem Vierschritt von Buddha. Also klar erkennen, ich habe ein Problem. Ja, und daran würde ich sagen, scheitern schon viele aus eigenem Kraft heraus, mit diesem Phänomen fertig zu werden, weil sie sich gar nicht dessen klar bewusst sind, dass sie da ein Problem haben, sondern sie glauben das tatsächlich so. Das ist nicht ihr Werk, das ist von außen gekommen und ich mache den anderen nur etwas vor, es sei meins. Also das ist so tief verankert, dass es schon der erste Schritt schwerfällt, zu sehen, ich habe da ein Problem.
Den ersten Schritt haben wir jetzt beschrieben. Beim zweiten waren wir ja auch schon relativ weit fortgeschritten. Wenn ich die Ursache erkannt habe, dann dagegen vorzugehen. Mit den Mitteln eben Relativierung, darüber nachdenken, anmeditieren. Mhm. Was wäre dann der dritte Schritt, den Buddha einem sehr Hochstapler?
Also der dritte Schritt, habe ich die Ursache erkannt, kann ich dagegen arbeiten. Das heißt beispielsweise,
Leiden erkennen, Ursache.
Den anderen Glaubenssatz, den richtigen entgegenzusetzen oder den entgegengesetzten Glaubenssatz meditieren. Der vierte Schritt ist der achtfache Pfad. Also das heißt Achtsamkeit. Ich achte auf meine Worte, ich achte auf meine Gedanken, ich achte auf mein Verhalten. Das heißt im Hinblick auf dieses Problem, wo zeigt sich dieses Problem? Zeigt es sich vielleicht schon in meinem Sprechen? Ach, so viel Glück und so viel Glück gehabt. Dann sage ich jetzt nicht mehr so viel Glück gehabt. Da habe ich auch selbst was dafür getan, für dieses Glück. Oder es zeigt sich im Denken, dass ich, das ist ein falsches Denken. Das abzuspalten, den Erfolg von mir abzuspalten, obgleich ich Tag und Nacht für gearbeitet habe. Im Verhalten, ja, müsste man gucken, ob es im Verhalten Symptome. Also
da finde ich ein schönes Beispiel. Im Verhalten ist ja dieses, viele reagieren scheinbar auf dieses Gefühl, indem sie dann noch mehr vorbereiten, also indem sie sich perfekt bis hin zum Perfektionismus vorbereiten. Und das wäre genau im Verhalten etwas, wo ich dann merke, nee, das ist schon wieder Overdoing, nennt sich das wohl. Mhm. Ich übertreibe da gerade wieder eine normale Vorbereitung, eine 80% Pareto-Prinzip. Das muss für mich der Weg sein.
Also ich gehe jetzt nicht in den anaerobischen, ungesunden Bereich rein und mache mich hier kaputt, sondern ich trete kürzer. Das ist auch nur ein beruflicher Erfolg oder ein Job. Und ja, da kürzer treten, das wäre Verhalten richtig. Also der achtfache Pfad sagt, rechte Anschauung, rechtes Denken, rechtes Sprechen, rechtes Verhalten, rechter Broterwerb. Und dann kommen drei praktische Dinge. Rechtes sich versenken, also das ist diese erkenne dich selbst. Rechtes Üben, das ist eben Andenken, dagegen denken, etwa in Meditation, und rechte Achtsamkeit, also sich auf die Schliche kommen, sobald dieses Phänomen sich meldet, auch zu bemerken, oh, da ist schon wieder dieses Ding da, ich will das doch nicht. Aus der Situation raustreten und denken, ich will das doch nicht, ich will es mir schon wieder nicht zuschreiben, ich kenne doch das Problem, jetzt denk anders darüber. Also das sind diese acht Dinge und das heißt eigentlich im Grunde an sich arbeiten, üben auf allen Gebieten der Lebensäußerungen, üben, um bis diese Gewohnheit, dieser Glaubenssatz durch einen besseren ersetzt ist oder diese Denkgewohnheit oder diese Sprechgewohnheit durch andere ersetzt werden, die dieses Phänomen nicht bedienen.
Das finde ich wirklich erstaunlich, dass Buddha da eben für dieses, also ich denke, dieses Prinzip, das ist schon etwas, was mit unserer modernen Lebensweise zu tun hat, dass wir eben dieses Hochstaplergefühl relativ weit verbreitet finden und dass Buddha da so einen konkreten Weg an die Hand gibt, gegen so ein modernes Problem vorzugehen, finde ich abgefahren.
Ja, das ist eigentlich gar nicht, er gibt ja keine konkreten Vorschläge, nee, aber, der kannte das Imposter-Syndrom wahrscheinlich gar nicht. Aber es ist so, er hat tief in die Seele geguckt und er weiß, wie man mit dem seelischen Problem fertig wird und hat dafür eine wunderbare Lösung, wunderbare Formel gefunden und die beruht sehr, sehr auf ein Umdenken. Acht auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worte, Worte werden zu Taten, Taten werden zu Gewohnheiten, Gewohnheiten zu Charakter. Das hat er genau erkannt. Die Inder waren ohnehin die alten Inder, die besten Psychologen überhaupt. Also man hat sie häufig für überlegen der griechischen oder der chinesischen Psychologie empfunden. Weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich stoße immer wieder darauf, dass das auf diese tiefe Schau hat vielleicht was mit der brahmanischen, uralten Tradition zu tun, auch der Selbstreflexion, des in sich Schauens, dass sie dabei vieles entdeckt haben und das finde ich großartig. Also es ist eine abstrakte Formel von Buddha, die man auf sehr, sehr viele psychische Defekte erfolgreich anwenden kann, wenn man sie verstanden hat und wenn man sie auch umsetzt.
Sehr gut, dann würde ich sagen, haben wir, glaube ich, recht konkrete Maßnahmen gegen dieses um sich greifende Gefühl, ein Hochstapler zu sein, mal an die Hand gegeben. Ich frage mich jetzt, war das Zufall, Albert, oder haben wir da einen Glückstreffer gelandet? Wie würdest du es einschätzen oder haben wir abgeliefert?
Das weiß ich nicht, das muss der Zuhörer ja entscheiden, ob wir da was abgeliefert haben. Aber wenn wir was abgeliefert haben, ist das nicht und bestimmt nicht unser Werk. Das ist uns irgendwie zugeflogen.
Okay, gut. Ich danke euch fürs Zuhören, ich danke dir für deinen Input und bis zum nächsten
Mal. Danke dir, Jan. Tschüss.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.